draußen.
Wer
hat da die letzte Folge eingespielt? Guck mal.
Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkam. So, hallo ihr Lieben da drin. Hätten wir eigentlich mal weiterlaufen lassen können, ne?
Du kannst immer weiterlaufen lassen. Lass einfach laufen, Tom.
Alles ist immer ein gutes Motto, einfach laufen lassen. Insbesondere bei so einer Hitze wie gerade aktuell. Freunde der Beatmusik, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horst auf Chaos. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und überraschenderweise gibt es doch noch eine Folge. Und dabei hatten wir doch schon die Sommerpause angekündigt, Stefan. Ja, was ist denn da los?
Wir haben ja aber auch gesagt, wir lassen mal von uns hören. Und heute soll es mal für tatsächlich eine ganz normale Folge reichen. Oder ganz normal in Anführungsstrichen. Die ist dann irgendwie dann doch besonders.
Ja, es war uns so wichtig, das nebenbei zu machen. Das sollte schon geehrt werden mit dem... Und wenn wir der Podcast sind, der die Sachen zu eins macht, dann... nutzen wir diese Kraft.
Die Sachen und vor allen Dingen die Alben, die wir auf die Eins katapultieren. Genau, und deswegen, und wir haben uns gedacht, es ist schon wieder viel zu lange her, dass wir einen Gast in der Sendung hatten. Und deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, mit dem wir uns persönlich verbunden fühlen und der auch was Neues zu erzählen hat tatsächlich.
Ja.
Es ist der liebe Chris von Motor Jesus. Herzlich willkommen, Chris.
Uhu, hi Chris. Tag, ihr zwei Hübschen. Alles klar bei euch?
Ja, Laune steigt wie das Thermometer.
Herrlich, genau. So wie das Thermometer, wollte ich gerade sagen. Ja, die Hitze steigt hier gerade auch bei mir in der Bude. Ich fange schon langsam an, hier wegzuschmelzen. Aber ja, freue mich auf jeden Fall mega dabei zu sein heute. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, euch beide auch nochmal so in the flesh zu sehen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja. Und freut mich auf jeden Fall
tierisch. Ein Naturereignis, sagen manche.
Sehr schön. Ja, finde ich super. Bin ich gerne dabei.
Ja, wir machen an dieser Stelle immer den kurzen Disclaimer, weil wir leisten uns ja den Luxus, keine Promo-Sachen zu machen, sondern wir laden ja uns immer nur Leute ein, die wir wirklich gerne haben und die wir wirklich mögen und die wir halt auch kennen. Und da ist dann immer der Disclaimer so kurz davor. Wir kennen uns daher, also vom Sehen her auch schon eine halbe Ewigkeit, aber schlussendlich, sag ich mal, beruflich darüber, dass ich mal für zwei Alben, glaube ich, für euch Bios geschrieben habe. Und der Stefan, der kennt euch natürlich...
Ja, vom Donnerhoben her.
Ja, soll es anders sein, Heimspiel. Ja,
genau, wir haben uns vor fast 20 Jahren kennengelernt, mein Lieber.
Ja.
Und ihr wart 2006 das erste Mal auf dem Donnerhoben, ja?
Genau.
Und danach noch viermal. Und es war immer irgendwie, ich sag jetzt einfach mal ein Stück weit besonders, 2006 haben wir was, zum einen natürlich besonders, weil wir uns kennenlernen durften. Und es war aber auch so, dass gerade euer zweites Album rausgekommen war, Death Rider. Und außerdem hattet ihr euch gerade umbenannt von The Shitheads zu Motor Jesus.
Mhm.
War also quasi das erste Motor Jesus Album. Man musste sich noch ein bisschen an den Namen gewöhnen, der ja heute in Anführungsstrichen in aller Munde ist. Und 2011 habt ihr dann das nächste Mal gespielt. Das war insofern besonders, weil ihr da, wenn ich mich richtig erinnere, an dem allerersten Donnerhoben Air Donnerstag gespielt habt. Das war das erste Mal, dass das Festival dreitägig war und also auch am Donnerstag stattgefunden hat. Und da wart ihr, ich will nicht lügen, aber ich glaube, ihr wart sogar Headliner an dem Donnerstag.
Mhm.
Und 2014 war dann auch nochmal insofern besonders, als war für mich ein ganz besonderes Jahr, weil das Line-Up fand ich ganz toll und es war ein wunderschönes Sommerfestival wie 2006 auch mit fantastischem Wetter und eines der Highlights war auch, dass dir auf der Bühne die Hose geplatzt ist.
Ja,
erinnerst du dich noch?
Das mit der Hose, das müsste aber glaube ich 2014 gewesen sein. Das war noch einen Dong später.
Genau, das meinte ich. Habe ich das gerade nicht gesagt?
Ja, nee, du warst gerade noch bei 2011 oder so dran, ne? Oder?
Guck mal, da war ich mir selbst wieder voraus. Genau, 2011 war das erste Mal mit drei Tagen, als ihr Headliner wart. Und 2014 war besonders, weil Sommerwetter und passenderweise Hose geplatzt. Da musste ja auch irgendwie Luft dran. Ne?
Ja, keine Ahnung, was da los ist.
Also auf der Bühne, habe ich das gesagt?
Ja,
auf
richtig,
der Bühne,
richtig. Oder? Ich hatte das große Glück, eine extrem lange Boxershort an dem Tag anzuhaben. Das war so eine, die so bis zu den Knien ging. Hatte aber trotzdem so den Stoff von einer normalen Boxershort. Und da war ich froh, dass das nicht auch noch gerissen ist. Da wäre ein Problem geworden. Das war echt scheiße so. Ne? Also wirklich so richtig am Sack ist das Ding einmal quasi quer aufgerissen und da stand ich da. Ne? Ja, super.
Das ist eine meiner Top 5 Horrorvorstellungen, dass mir in der Öffentlichkeit halt tatsächlich die Hose reißt.
Ja.
Ne, weil ich halt auch so eine Tendenz habe, seit meinem oder während meines andauernden Gewichtsverlustes, da verändern sich halt auch irgendwann dann werden die Unterhosen einfach zu groß. Und dann kann es halt mal passieren, dass da gewisse Teile nicht da sind, wo sie eigentlich hingehören sollten, nämlich in der Unterhose. Und wenn das dann mit einer gerissenen Oberhose dahergeht, dann ist das ganz schön unangenehm.
Da hast du eventuell ein Problem. Ja, ich habe das öfter mal.
Selbst für Berlin. Selbst für Berlin.
Öfter mal auf der Arbeit. Und zwar, ich arbeite ja im Behindertenheim und da muss man auch öfter mal in die Knie gehen und irgendeinen, sag ich mal, aus dem Rolli rüber oder ins Bett, aus dem Rolli ins Bett.
Ja,
oder
so.
Und da ist mir ja schon sehr oft passiert, dass mir quasi die Unterhose, also die Boxershorts gerissen ist, aber dann die Hose drüber dann zum Glück nicht halt. Ne? Also quasi andersrum als damals auf dem Dong. Aber gut, das sind jetzt so Sachen, ne? Sollte man natürlich tunlichst vermeiden, egal in welcher Lebenslage, ne, dass einem da irgendwie, dass du da unten rum im Freien stehst, das wäre natürlich schlecht so, ne? Aber ja, wie gesagt, bei dem Dong ist es halt leider passiert so, ne? Da stand ich da irgendwie, wie viel 100 Leute waren da, irgendwie waren auf jeden Fall genug. Und naja, man nimmt es ja sportlich und macht dann da seine blöden Witze drüber. Und zum Glück, wie gesagt, hielt die Buchs da drunter noch und dann war noch einigermaßen okay, aber.
Es gab. Man hat aber auch die Enttäuschung gesehen im Publikum, dass da nicht noch mehr passiert ist.
Klar, hätten sich ein paar gefreut auf jeden Fall. So, ne?
Auf jeden Fall. Sexismus auf dem Dog? Fragezeichen.
Hä? Wieso? FKK. Ja.
FKK-Freunde. FKK. Ey, da fällt mir ein, die Geschichte kann ich eben kurz zum Besten geben, ne? Ich gehe diesen Sonntag mit dem Hund morgens die Runde und hier am Wasser lang. Und da ist es so, dass bei mir in der Ecke ist ja ein relativ bekannter Elektroclub, das Sisyphos. Und dann kommen natürlich die Leute auch schon mal am Sonntagmorgen aus dem Club durch den Park auf ihrem Heimweg. So. Und während wir da lang gingen, sah ich in das Wasser und da war ein Paar am Nacktbaden, ganz offensichtlich.
Okay.
Ich dachte mir, okay, lasse tun. Auf dem Rückweg von der Runde war das Paar dann aus dem Wasser gestiegen und lag dann halt auf dem Anlieger. Und ich sag mal so, ich habe in der Hauptsache die männlich gelesene Person von hinten gesehen und es war the full moon of Wanne-Eickel. Muss man einfach so zu sagen. Ne? Woraufhin dann eine ältere Dame kam und dann quasi über die Wiese rief, so ein junger Mann, ich habe ja schon viel gesehen, aber muss das denn wirklich sein? Und dann dreht er sich um und meint, ja wieso, man muss sich doch auch mal locker machen können. Und dann fiel mir und der alten Dame gleichzeitig auf, es hat aber gereicht, das Kopftuch, was er trug, drin zu lassen. Ne? Und dann hat die alte Dame ihm dann auch gesagt, ja, fürs Kopftuch reicht's doch, oder was, du Blödmann, irgendwie. Jetzt bedeck deinen Arsch. Ne? Also sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Komm schon, Baby, bedeck deinen Arsch.
Ja, Deichkind? Deichkind? Nee.
Doch. Aber egal, lass uns doch einfach über andere Musik
ganz
sprechen.
Ganz normale Szenen aus dem Ruhrgebiet, oder?
Kann man ja, nur in Berlin aber das war jetzt in Berlin halt.
Ach so,
ja,
in Berlin.
Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte.
Ja,
nein, lass uns mal kurz zur Sache kommen. Du bist natürlich, der Anlass dessen ist natürlich ein sehr freudiger, denn es steht ein neues Album vor der Tür. Streets of Fire. Wenn ich richtig informiert bin, zum jetzigen Zeitpunkt 2 Singles veröffentlicht.
Nee, sogar schon.
Sogar schon 3?
4.
Ah, ja, gut, dann bin ich mal wieder hinten dran. Und das Ganze, aber das, da bin ich mir sicher, das Ganze kommt in diesem Jahr über Reaper Entertainment in die Läden.
Genau. Um genau zu sagen, gestern.
Gestern, ja, wenn ihr das hört, gestern, genau so war's.
Das ist das 8. Album, mein lieber Schatz.
Und zu dem Zeitpunkt ist sogar schon noch eine 5. Single rausgekommen. Ja, wir mussten jetzt in einem Monat ein bisschen überbrücken, weil wir haben ein kleines bisschen Delay gehabt, irgendwie Presswerk. Da sind wohl die Platten irgendwie ein bisschen schief rausgekommen. Da musste die Platte dann um einen Monat verschoben werden. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen einen Monat Überbrückungszeit drauf bekommen. Und deswegen haben wir jetzt noch eine 5. Single hinten dran geklemmt.
Einfach, und noch ein Aal oben drauf.
Und noch ein Aal
und noch eine Wurst.
Hauptsache verkaufen. Nein, nein. Aber wie gesagt, den Monat mussten wir jetzt ein bisschen überbrücken und dann ist quasi dann der letzte Track, der kommt dann oder kam dann quasi jetzt mit dem Album auch zusammen am selben Tag halt, ne?
Jo. Wir haben natürlich schon mal reinhören dürfen und es ist im besten Sinne des Wortes ein Motor Jesus Album. Ich glaube, ihr gehört in die Kategorie Bands, über die wir hier im Podcast auch schon öfters gesprochen haben, die so ihr Ding gefunden haben und in sich ruhen irgendwie. Und das Erstaunliche bei euch ist ja so sowieso, machen wir mal ganz so dieses, ihr unterschreitet ja nie eine gewisse Grundgeilheit. Weißt du, es gibt mal vielleicht
das
so,
hat er schön gesagt.
So Peaks nach oben, Aber so, ne, es ist ja immer einfach alles grundsätzlich erstmal geil, was ihr macht irgendwie. Und da macht auch das neue Album keine Ausnahme.
Ja, das freut mich natürlich erstmal prinzipiell zu hören, auf jeden Fall. Ja, ich meine, klar, wir geben uns natürlich immer Mühe, da irgendwie einigermaßen vernünftige Lieder da zusammenzubringen halt. Ne? Klar, wir machen das ja auch schon irgendwie ein paar Jährchen und ich sag mal, es wird natürlich nicht leichter, das Rad jetzt da immer irgendwie neu zu erfinden oder so. Von daher, ja, versuchen wir einfach da irgendwie qualitätsmäßig einfach so gute Songs wie möglich zu schreiben. Ne? Dass man einfach guckt, dass das alles irgendwie rollt, dass das irgendwie nach Mutterjob klingt, dass das irgendwie Dampf hat. Gerade die letzten zwei Alben, die sind ja auch ein bisschen ja mehr so, ich sag mal, auf die Fresse, so ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Aggression ist da drin, als wenn du dir jetzt die alten Scheiben anhörst, die sind noch ein bisschen hardrockiger, die neuen sind dann noch ein bisschen mehr Metal-Kante jetzt, aber ja, also, wie gesagt, du kannst halt nicht mehr tun, als irgendwie einfach versuchen, so gute Songs wie möglich zu schreiben und zu hoffen, dass es halt dann eben funktioniert, so, ne, und ja. Das ist halt irgendwie seit jeher einfach unser Ding so, ne?
Und das ist ja das Faszinierende. Im Prinzip, also spätestens seit der Death Rider, ist ja so, du hörst, wenn du einmal einen Motor Jesus Song gehört hast und dann kommt ein neuer Song oder du entdeckst was Neues, egal wo du einsteigst, du weißt dann sofort, ey, das ist wahrscheinlich die Band. Du erkennst es dann wirklich sofort, also relativ schnell, spätestens wenn der Gesang einsetzt. Aber auch das Riffing und die Grooves und so, das ist ja... Weißt du, so sehr, sehr, ja, sehr, sehr eigen halt einfach. Mhm. Ein ganz eigener Stil.
Ja, cool. Ja, ich kann das gar nicht so beurteilen, ne? Du bist halt einfach zu tief drin, so, ne? Und klar, wie gesagt, wir haben auch immer wieder ein bisschen neue Einflüsse. Jetzt so bei den letzten zwei Scheiben war es ein bisschen mehr auch so Punkrock, was war dann irgendwie, da kamen wir so mit Ignite irgendwie in Berührung oder ich bin da irgendwie total auf Ignite abgefahren, haben viel Ignite gehört. Dann kamen solche Punk-Sachen da rein. Bad Religion habe ich eh schon immer gerne gehört, aber so das dann so vermischen mit so Heavy-Metal-Kram und wie gesagt, früher war noch ein bisschen mehr so Stoner-Rock und sowas da drin und so Monster Magnet und so. Und das haben wir dann irgendwie so nach und nach immer mehr so ein bisschen gegen so mehr Heavy Metal und ein bisschen mehr Punkrock eingetauscht. Und ja, aber wie gesagt, ich denke auch, wir machen immer noch irgendwo so unseren Stiefel und wie gesagt, also Songs sind da erstmal das Wichtigste, dass die einfach was taugen. Ne? Ja. So.
Absolut. Schlägt sich das dann tatsächlich so schnell in eurer eigenen Musik wieder, wenn du, wie jetzt gerade eben beschrieben, hattest du mal eine Ignite-Phase?
Ja.
Oder so. Das reflektiert sich das dann wirklich so unmittelbar oft bei euch? Oder?
Ja, zumindest wenn ich so richtig auf irgendeine Sache so abfahre. Ne? Also ich hatte auch mal so eine Mustache-Phase, wo ich da total viel Mustache gehört habe. Ne? Das hörst du natürlich bei uns auch so ein bisschen. Wir sind natürlich auch schon länger beeinflusst von Mustache. Aber als wir so mit denen auf Tour waren, 2019, da hatte das nochmal so einen anderen Impact. Ne? Weil du mit der Band auf Tour warst, du beobachtest sie jeden Abend auf der Bühne, guckst, was sie da machen, wie die auch agieren mit dem Publikum und so. Und da hat man sich natürlich dann auch noch mal eine Schippe irgendwie von den Schweden da ein bisschen abgeguckt oder so ein bisschen, also jetzt nicht abgekupfert, aber halt zumindest man ist so ein bisschen davon inspiriert halt. Aber ich sehe das immer als eher ein positives Ding. Warum soll man nicht inspiriert sein von irgendeiner Sache, weißt du? Also ich bin ja genauso von Filmen inspiriert oder von Hörspielen manchmal oder auch irgendwelche alten Sega-Spiele wie jetzt Streets of Rage, wo der Titel für Streets of Fire halt irgendwie so der Namensgeber so ein bisschen war, ne? Zum Beispiel, also da kommen auch manchmal so alte Games da rein oder so. Also bei uns ist so alles Mögliche da. Ich bin da wie so ein Schwamm. Ich saug da irgendwie immer alles Mögliche auf.
Nee, das finde ich. Entschuldigung, Stefan, sag du bitte.
Ich erinnere mich noch, wie wir Backstage auf More Car zusammengestanden haben, als ich da mit drei Christophs stand. Christoph Leim, mein lieber Freund Gurken-Christoph, den wir öfter mal thematisieren, und du, wir vier standen zusammen und haben uns unterhalten und ich glaube auch explizit über diese Mustache-Anleihen. Mhm. Und ja, und dann und ich hätte hier auch einen super Copyshop vorbereiten können. Das ist eine unserer Rubriken hier im Podcast, wo wir halt zwei Songs gegenüberstellen, die sich sehr ähnlich sind. Und jetzt fällt mir leider erst jetzt wieder ein, sonst hätte ich es natürlich vorbereitet. Ja. Egal.
Hast du Glück gehabt.
Musst du später noch ein zweites Mal kommen.
Wird nachgereicht.
Nein, genau.
Aber das finde ich ein interessantes Ding, weil du, das ist ja so, man wird ja auch oft unterschwellig beeinflusst von Dingen. Und das fließt dann halt einfach ein irgendwie. Und dieses sich darüber bewusst sein, ist ja auch ein ganz, das kann ja auch ein total geiles Ding für dich sein. Wenn du zum Beispiel den von mir sehr geschätzten Danko Jones nimmst, wo du ganz klar sagen kannst, okay, das ist der Lizzie-Song, das ist der Misfits-Song.
Genau.
Und er dir selbst auch sagt, ja, Genau. Mhm. Ne? Und warum? Ja, damit ich mich mit Leuten wie dir über Thin Lizzy unterhalten kann. Deswegen habe ich den Song gemacht. Ja, geil, und dann denke ich mir so, okay, das ist irgendwie cool.
Ja, ja, siehst du. Aber so geht es natürlich auch vielen Bands. Ne? Manche geben das halt dann auch einfach nicht zu oder sagen dann halt einfach, nein, das kommt alles aus meinem Hirnfurz raus, irgendwie, keine Ahnung, so. Das ist alles meine eigene Inspiration, so. Aber ich glaube, das ist einfach gelogen. Also ich glaube, jeder ist irgendwie von Mucke beeinflusst und viele Musiker sind ja auch einfach Musikfreaks, so. Also ich kann mich schon als ziemlichen Musikfreak bezeichnen mit irgendwie einer riesen CD-Sammlung und einer riesen Vinyl-Sammlung und da habe ich immer wieder Sachen, wo ich halt denke, ach geil, so einen Song musst du auch mal machen, ne, halt. Aber ist doch cool, also ich schäme mich da gar nicht oder versuche das dann zu verheimlichen oder so, warum? Also, finde das eher positiv. Ist doch cool, wenn man von guter Mucke beeinflusst ist und von tollen Bands halt, ne.
Ja, aber es gibt halt auch Ausnahmen, Bands, die halt wirklich einfach total unbeeinflusst sind und ihren eigenen Stil fahren, ne, und dann, also wie Greta Van Fleet zum Beispiel, ne, die ja darauf angesprochen auch immer leugnen, von irgendjemandem beeinflusst worden zu sein.
Von allem außer Led Zeppelin oder so.
Genau.
Ja, aber die, also ich meine, abgesehen davon, dass die Diskussion, also dass die Nummer natürlich auch wirklich so, Jungs, ihr könnt ernsthaft, ihr kennt Led Zeppelin nicht, okay, wem wollt ihr das denn erzählen?
Ja, das kann man dann auch nicht mehr glauben, ne? Also,
nee, das war wirklich, also das war dann auch nicht mehr ernst zu nehmen. Ne? Aber am schönsten fand ich ja, wie Robert Plant dann mit diesem Thema umgegangen ist. Da gibt es ja diesen wunderbaren Clip, wo er halt so, es gibt diese unheimlich tolle Band aus Detroit, Greta Van Fleet, und er findet die echt super. Und der Sänger, der wird ihn an irgendjemand erinnern. Er käme nur nicht drauf, an wen irgendwie. Ne? Also das fand ich schon sehr, sehr cool. Irgendwie.
Ja, lustig. Aber wo wir gerade bei beeinflusst sind, was ich ganz spannend fand auf dem neuen Album, als ich das erste Mal Dead Rising gehört habe, dachte ich mir, ach guck mal, jetzt haben sie einfach The Seven von Dirty Pounding Gasoline nochmal aufgenommen. Und dann hat der Song aber erst richtig losgelegt. Wenn dein Gesang losgeht, da habe ich mir gedacht, scheiße, was passiert denn jetzt? Mhm. Und im Endeffekt ist es für mich einer der stärksten Songs vom neuen Album, muss ich sagen.
Du bist aber, glaube ich, gerade beim falschen Album, weil Dead Rising ist auf der Hellbreaker, also Vorgängeralbum.
Willst du mich jetzt veräppeln?
Ja, ja. Nee, ist leider so.
Dead Rising. Stefan, der Künstler kennt sein Werk in der Regel.
Ja, ich mache immer ein anderer Song mit Dead, also da sind auch immer sehr ähnliche Songtitel dabei.
Ja, das kommt halt auch noch dann. Man kann dann auch schon mal, guck mal, als Fan kann man da schon mal durcheinander kommen.
Also wir haben noch Vader and Die, das ist auch so ein Zombie-Text, vielleicht meinst du den?
Ich weiß auch nicht, was da passiert.
Also Dead Rising ist von der Hellbreaker auf jeden Fall, aber ist nicht schlimm.
Ja, du hast vollkommen alles recht, gut. Aber dann lass uns doch einfach mal das vorletzte Album sprechen. Genau.
Schön überspielt. Alles gut, wer ist denn jetzt gerade in der Band eigentlich? Um mal die ganz populäre Frage zu stellen. Weil ihr habt ja irgendwie, also bei euch haben viele Leute schon mitgespielt. Soweit ich das beurteilen kann, ist das auch immer alles im Guten mehr oder weniger auseinandergegangen. Also wenn mal irgendwann wir sind jetzt bei 35 Jahren, wenn mal irgendwann die 40 Jahre Motor Jesus Party ansteht oder so, dann könnte man nochmal über die MJ Big Band nachdenken an einer Stelle. Aber wer ist denn dieses Mal mit dabei? Wie sieht die Band gerade aktuell aus?
Ja, also das ist ja schon ein bisschen länger bekannt, ist der Paddy, unser Leadgitarrist, Patrick Wassenberg, dass der halt ausgestiegen ist aus der Band. Also wir haben zusammen noch das Album halt auch produziert und geschrieben und so. Ist auch alles cool so. Aber er hat so, ja, ich sag mal, er hat so ein bisschen auf die Distanz von der Albumlänge, und wir hatten halt auch, ja, ich sag mal, war schon eine sehr stressige Zeit, ne? Haben halt auch gleichzeitig sehr viel live gespielt, während wir halt auch eben das Album produziert haben, und das so in dieser Doppelbelastung zu machen, war auch nicht so die klügste Sache, die wir jetzt so gemacht haben in unserer Karriere. Also so Album produzieren und gleichzeitig jedes Wochenende irgendwie 2 bis 3 Gigs spielen, ist irgendwie nicht so cool. Und da hat es beim Paddy halt leider so ein bisschen dafür gesorgt, dass ihm so ein bisschen der Spaß an der Sache flöten gegangen ist, leider. Aber ja, wir haben das halt noch zusammen durchgezogen, bin ich auch echt happy drüber, und wie gesagt, da gibt es auch kein böses Blut. Ich glaube, der Paddy möchte einfach auch was Neues machen, was anderes. Der spielt ja auch bei den Jungs von Tyranthrope. Die machen so einen schönen DIY-Punk meets Thrash-Metal mit Leuten von Blood & Angel von früher und Klaus Schwert, der ja auch der Soundmann von Sodom ist und so. Also die machen da schönen Thrash-Metal, und wie gesagt, da ist er einfach jetzt gerade irgendwie, das ist, glaube ich, einfach für ihn so eine entspannte, lockere Sache. Da ist er irgendwie happy mit, und alles cool. Ne? Wie gesagt, dafür ist dann jetzt der Phil bei uns eingestiegen. Der war früher mal hat schon mal bei uns getrommelt. Der ist jetzt aber an die Gitarre gewechselt, der ist so ein bisschen Multi-Instrumentalist-mäßig unterwegs. Und der hat jetzt relativ schnell den Posten vom Paddy dann übernommen, zum Glück. Also wir waren echt froh, dass der sich so gemeldet hat, so hey, hier, ich hab Bock und spiel Gitarre so. Hat sich dann auch relativ schnell die ganzen Nummern alle reingezogen und so. Und genau, der war jetzt auch in dem letzten Musikvideo schon mit dabei und so. Ja, wie gesagt, klar, ich hätte natürlich gerne das irgendwie hingekriegt, dass Paddy und ich das natürlich noch zusammen zu Ende bringen, also das Album zusammen rausbringen und so. Aber hat halt jetzt dann leider nicht mehr sollen sein, aber gut. Ne? Wie gesagt, geht halt irgendwie immer weiter. Jetzt steht natürlich erstmal die Platte an und die Live-Termine dafür. Und ja, da haben wir jetzt natürlich schon eine Mannschaft irgendwie da zusammen. Ne? Und ja, also klar, bei uns ist immer ein bisschen Bäumchen wechselig leider. Gerade der Schlagzeugerposten ist bei uns leider immer so ein bisschen schleudersitzmäßig behaftet, so die letzten paar Jahre. Das ist irgendwie doof, dass wir da jetzt nicht so richtig jemanden so richtig fest finden. Aber inzwischen sind wir es halt auch schon gewöhnt, dass wir haben so einen Pool von 4, 5 Jungs, die springen dann halt immer ein. Dann kann der eine, und wir haben ja auch alle Family und so, ihr wisst ja, wie das ist. Ja, der klar. Eine muss mit den Kids dann irgendwie da an dem Sonntag weg und der andere kann dann nicht mit nach, weiß ich nicht wo, zum Festival fahren, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit der Family ist. Und so haben wir halt einen ganz guten Pool von so ein paar Leuten, die dann halt eben einspringen können, wenn mal so der Kern nicht kann. So, und das ist halt eine ganz gute Sache und anders geht's auch fast nicht mehr bei uns inzwischen halt, ne?
Ja. Ja, ja, klar, das ist halt so dieses, das ist eine Sache, auf die ich auch nochmal zu sprechen kommen wollte, vielleicht ist da jetzt gerade so der Punkt. Wenn ich mir einfach nochmal eure Tourdaten dieses Jahr angucke, ne? Ey, ich meine, habt ihr noch einen Beruf? Macht ihr noch was anderes im Leben, weißt du so? Ja. Und das ist halt, glaube ich, echt so, du musst, glaube ich, bei euch musst du irgendwie Überzeugungstäter sein. So, du musst du machst das, weil du Bock drauf hast. Ja, es ist stressig, ja, es kostet dich viel von deiner Freizeit, weil, du hast es gerade ja schon gesagt, du hast auch noch einen Hauptberuf. Ich gehe mal davon aus, das wird dann bei der ganzen Band so sein. Ja. Ne, das muss sich halt auch immer miteinander verbinden lassen, irgendwie. Ne? Und da ist es vielleicht dann so, sag ich mal, dieses offene Konzept zu sagen, so, hey, wenn der eine nicht kann, dann haben wir halt jemanden, der einspringen kann, ist halt vielleicht dann gar keine so schlechte Lösung.
Ne? Ja, ist halt leider, es hat sich bei uns jetzt einfach so etabliert. Ne? Also ich hätte natürlich auch gerne irgendwie so eine feste Mannschaft und immer gerne dieselben Leute da bei jedem Konzert dabei, aber es ist halt einfach leider nicht die Realität. Ne? Die Realität ist halt nun mal eher, ne, wie gesagt, der eine hat 2 Kids und muss sich dann halt eben um die 2 Kiddies kümmern oder ja. Weiß ich nicht, ne? Oder teilweise getrennt lebend dann auch, ne? Oder der muss die Kinder dann auch nehmen oder familienmäßig steht irgendeine Feier an, wo dann natürlich man sich auch mal blicken lassen sollte, ne, bei seiner Family und dann immer nur weg sein. Klar, wir haben natürlich wirklich viele Konzerte. Jetzt steht ja im Herbst wieder eine Tour an für uns mit der Streets of Fire, wo wir natürlich auch eine Menge Konzerte dann Club-Show-mäßig spielen wollen. Und das müssen wir natürlich auch erstmal alles auf die Beine bekommen, ne? Und ja, ich sag ja, irgendwie sind wir nicht so diese klassische, weiß nicht, wie die Amis das machen, halt so eine richtige Touring-Band, wo das dann irgendwie alles immer mit einer Besetzung läuft. Also ich frage mich immer, wie die das alle hinkriegen. Also weil wir kriegen das auf jeden Fall nicht mehr so hin. Also bei uns ist immer irgendwie, wie gesagt, da sitzt eigentlich fast jedes Konzert, sag ich mal, irgendwie ein anderer Drummer. Leider, ich find's, wie gesagt, auch selber doof, aber ich weiß nicht, wie es uns hinkriegen soll. Also es ist echt schwierig geworden alles, ne? Und wir werden ja nicht jünger, ne? So.
Nee, aber das sowieso auch nicht. Aber man muss ja auch mal dann, haben wir ja auch schon oft thematisiert, das Tourneegeschäft ist ja einfach auch härter geworden. Wenn du dir einfach mal überlegst, selbst Bands wie Hämatom oder In Extremo können nicht eine Woche am Stück in Deutschland touren. Ja. Ne, so, da wird auch Donnerstag, Freitag, Samstag so Blöcke genommen, einfach weil der Markt nicht mehr hergibt im Moment aktuell. Ne?
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Ne? Also du hast ja, finde ich, so ein bisschen nach dieser Corona-Rutsche hast du ja so ein bisschen das Gefühl, so ja geil, die Leute rennen wieder zu Konzerten, haben alle wieder Bock. Jetzt hast du eigentlich schon wieder das Gefühl, das ist schon wieder so ein bisschen abgeebbt und die Leute rennen eher nur noch so zu den Headliner-Sachen. Also man hat so ein bisschen das Feeling so, ah okay, so kleinere Bands werden jetzt weniger supported vielleicht als früher. oder so. Es kann jetzt auch nur so ein Bauchgefühl von mir sein. Ne? Ich hoffe natürlich, dass jetzt die Tour im Herbst irgendwie für uns einigermaßen gut laufen wird. Ich denke mal, so ein 150er Club kriegen wir auch immer noch irgendwie voll in Deutschland. Das funktioniert für uns. Wir maßen uns jetzt auch nicht an zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendeine Live-Music-Hall mit 700 oder bis 1000 Plätzen da voll kriegen. Da sind wir auch ein bisschen zu spartenmäßig für, vielleicht mit unserem Rock'n'Roll-Metal irgendwie. Von daher, also das ist schon okay so. Wir sind auch gerne in kleinen Clubs, das macht irgendwie Bock. Und wenn da 70 bis 150 Leute kommen, dann ist doch cool. Also, und bei uns ist auch immer noch so dieses Live-Ding. Also wir sind immer noch eine Live-Band. Wir verkaufen auch einfach unser Zeug am besten über dieses Live-Event, dass du halt hinkommst, dir die Band angucken kannst, und dann nehmen die Leute auch einfach lieber, sag ich mal, eine CD mit oder eine Vinyl mit oder ein Shirt, als eben über dieses reine Online-Marketing-Ding so. Ne? Da tue ich mich auch ein bisschen schwer mit. Oder ich tue mich da immer schwerer mit, so mit diesem ganzen, ja, jetzt musst du immer Videos machen und TikTok und hier deinen Arsch in die Kamera und hey, kommt doch alle zum Konzert.
Ey, du hast mal deinen Arsch in meine Kamera.
Ja, stimmt.
Das war auch da um 2006. Ja. Da haben wir ein kleines Interview gemacht mit Aufsager für dann den Song, der dann damals auf meiner Diplom-DVD, die nie veröffentlicht wurde, drauf war. Und dann hast du dich umgedreht, bist mit dem nackten Arsch weggelaufen und deine Bandkollegen sind vor Schreck umgefallen.
Stimmt, genau. Ja. Das gibt's aber immer noch bei YouTube. Das Ding auf jeden Fall.
Stimmt. Das gehört zu den wenigen Dingen von der DVD, die tatsächlich veröffentlicht wurden. Ihr habt da netterweise euren Segen damals zugegeben und deswegen gibt es das auf YouTube zu sehen, auf dem Kanal des Dong Open. Ja, ist richtig. Dong Kultur e.V. heißt,
glaube ich. Ja, das war eine ganz, ganz schöne Sache. Also, ja, da fing das natürlich aber auch gerade erst so ein bisschen an mit den ganzen Videosachen. Also, früher hast du ja gar nicht so viel. Wie gesagt, irgendwie dein Handy da so parat gehabt und überall immer drauf gehalten.
Ja. Das war, als wir diese DVD produziert haben, da gab es YouTube genau ein, oder was heißt genau, da gab es das gerade im Jahr 2005, ja. Ist YouTube an den Start gegangen. Und 2006 hast du schon deine Kamera, dein Arsch in die Kamera.
Da war der Arsch wahrscheinlich sehr verpixelt, weil die Qualität da nicht so gut war.
Möglicherweise.
War noch SD, Standard Definition.
High 8 oder was war das Medium deiner Wahl, Stefan?
Nee, Mini-DV.
Mini-DV, also.
Mini-DV, ja.
Du hast gerade schon mal angesprochen, also ihr tourt viel in Deutschland, ihr habt da auch Bock drauf, aber mal kleine theoretische Frage. Ihr wart ja spätestens mit der Wheels of Purgatory, da wart ihr ja der Shit, da wart ihr ja die heißeste Hoffnung und alle fanden euch geil und eigentlich jeder hat gesagt, ey, die müssen richtig groß werden. Mhm. Dafür hättet ihr nicht nur in Deutschland am Start sein müssen, sondern auch, sagen wir mal, die USA sind, also ihr werdet ja für die Amis wie gemalt.
Jetzt. Und ich erinnere mich, wenn ich da kurz ergänzen darf, dass ihr euch, wir haben euch damals im Interview auch gefragt, 2006, warum ihr euch denn umbenannt hattet von The Shitheads zu Motor Jesus. Und die Antwort war, glaube ich, insbesondere, wenn ich das richtig erinnere, dass ihr für die USA einen kompatibleren Namen haben wolltet und insbesondere dort nicht mit einer Punkband verwechselt werden wolltet.
Ja. So, zurück zu meiner Frage dann, ganz kurz. Um die USA zu knacken, musst du ja wirklich diese Ochsentouren fahren da drüben. So wie früher die Scorpions oder Creator. Du musst wirklich 3 Monate durchs Land an jeder Milchkanne spielen und das am besten im Jahres- oder 2-Jahres-Rhythmus. Wärt ihr dazu bereit gewesen? Hättet ihr das hingekriegt? Hättet ihr alles auf diese Karte gesetzt, wenn ihr die Chance gekriegt hättet?
Nee, auf gar keinen Fall. Also okay. Erstmal glaube ich, zum Ersten, also um das kurz nochmal mit dem heißen Shit und so. Also ich sehe das ein bisschen so. Damals war wirklich, sind wir ein bisschen auf dieser Volbeat-Welle mitgeschwommen. Ne? Da war Volbeat nämlich der heiße Scheiß. Und wir waren so ein bisschen so die deutschen Volbeat, wo die Leute so gesagt haben, so, ah, die machen so was Ähnliches wie Volbeat. Wir waren so, ich sag mal, im Groben so ein Genre, auch wenn man die so stilistisch gar nicht mit uns so direkt vergleichen kann. Aber es war halt irgendwie eine rockige Art von Metal irgendwie, sagen wir mal so. Ne? Auch wenn es mit
Volbeat... melodiösen Gesang, okay. Ja.
Und ich glaube schon, dass deswegen da ein bisschen mehr drin war, so was so Promo und so anging und dass da einfach ein bisschen mehr Interesse an der Band war, weil Volbeat eben der heiße Scheiß waren. Als die nämlich irgendwie dann so ein bisschen, ach, Volbeat ist jetzt so ein bisschen egal geworden. Da war das nämlich bei uns auch wieder, das war auch wie so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, dann war die Phase vorbei und dann hat sich da für Motor Jesus dann auch wieder keiner mehr geschert. Also von daher sehe ich das auch ein bisschen skeptisch so mit dieser Hochphase. Ne? Klar war es mit Wheels of of Purgatory vielleicht auch unsere Zeit, wo natürlich am meisten lief. Wir waren da mit einem Weidner auf Tour und solchen Sachen. Das war natürlich schon alles ganz cool für uns irgendwie, aber ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass wir da einfach, ja, wie gesagt, dadurch, dass wir einfach immer weiter irgendwo auch ein bisschen unseren Stiefel gemacht haben, uns da einfach so eine grundsätzliche Base an Leuten erspielt haben, ja. So, die da bis heute ein bisschen Bestand hat. Von daher sehe ich das auch nur wie so ein Peak und der Peak ist dann wieder vorbei. Also Alice Cooper sagt ja auch, weißt du, so die Karriere, hat er mal erzählt, ist auch wie so eine Achterbahnfahrt, ja, mal bist du irgendwie auch der heiße Scheiß. In den 70ern, in den 80ern warst du auch noch vielleicht der heiße Scheiß, dann in den 90ern war allen egal und dann war das bei ihm auch immer so achterbahnmäßig, ging rauf, ging runter, ging rauf, ging runter. Von daher, ich schere mich da gar nicht mehr so viel drum. Ich bin da eher so, dass ich einfach denke, so komm, wie gesagt, mach einfach gute Musik oder versuch qualitativ gute Musik zu machen. Ich glaube, das wird immer sein Publikum finden in irgendeiner Form, weil ich sag mal, die Mucke muss schon letzten Endes irgendwie überzeugen. Du hast ja 1000, ich sag mal, diese ganzen Gimmick-Bands jetzt, ne, da wird ja viel drüber geredet und diese ganzen Ghost-artigen Bands, die dann irgendwie mit Masken und Sleep Token und hast nicht gesehen, ist ja auch alles.
Präsident ist der neue Shit, habe ich gelernt. Präsident. Ah, ja. Also, what the fuck, Alter?
Okay, kenn ich auch noch nicht.
Mr. President?
Oder nee, nur Präsident. Wenn es Mr. President gewesen wäre, hätte ich mich noch gefragt, wo ist die Maske? Aber, ja, nee, Präsident.
Da hänge ich schon wieder hinterher, siehst du.
Also, nee, ist so ein Britending. Haben am Download jetzt gespielt.
Ja,
und,
okay.
Keine Ahnung.
Ja, ist dann wahrscheinlich so die nächste Gimmick-Band. Ne? Wie gesagt, also klar haben wir natürlich auch ein bisschen so Gimmick mit unserem Jesus und wir holen ja dann noch immer so einen Jesus auf die Bühne, der dann da Bierdosen verteilt und so. Aber das ist für uns ja alles nur Spaß. Und, wie gesagt, also ich glaube, so diese Ami-Rutsche, um deine Frage nochmal zu beantworten, diese Ami-Rutsche so richtig mit alles da reinlegen und so, das hätten wir damals auch nicht hingekriegt, weil damals waren auch schon die ersten Jungs, die waren ja alle damals, die alte Besetzung, die waren ja alle noch ein bisschen älter als ich. Ja. Teilweise bis zu 3-4 Jahre älter als ich und die hatten da schon Kinder und waren teilweise schon verheiratet und das wäre gar nicht, das hätte damals auch gar nicht funktioniert. Also ich glaube, für unsere damaligen Verhältnisse haben wir schon alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten auf unserem Level, aber da war auch klar, da muss dann auch irgendwie ein Evolutionsschritt dann irgendwo wieder passieren halt. Ne?
Ja. Ich fand diese Vollbeat-Analogie, die hatte ich echt nicht auf dem Zettel, aber je länger ich da jetzt drüber nachdenke, da könnte was dran sein. Mhm. Tatsächlich, dass das so ein bisschen ist, die Sache für euch leichter gemacht hat.
Ja, wir sind auf jeden Fall so ein bisschen mitgeschwommen. Also da waren schon viele Fans, die halt sagten, ihr macht ja sowas Ähnliches wie Vollbeat und ist ja voll cool und so und wir haben ja auch mit Volbeat in einer kleinen Kneipe damals sogar gespielt, als Volbeat so gerade am Up-and-Coming waren. Und da haben wir mit denen noch in einer ganz kleinen Klitsche gespielt. Und wie gesagt, bei denen ging es da so Skyrocket-mäßig nach oben. Bei uns blieb es dann erstmal so. Ne?
Also, ja, manchmal ist es dann halt.
Manchmal ist das so. Also aber wie gesagt, ich nehme das alles irgendwie mit Humor und ich nehme das irgendwie sportlich. Und ich nehme das einfach auch so, wie es ist. Und von daher ja, was willst du machen, ne? Es ist so, ne? Und ich glaube, als deutsche Band hast du es auch noch mal so ein bisschen schwerer auch. Also, es sei denn, du bist Heaven Shall Burn, aber ich finde schon so, wenn du halt irgendwie Hard Rock machst und gerade in Deutschland, ist schon oft immer so ein bisschen, was machen die denn da jetzt so, weißt du, so. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie Skandinavier wärst, ja, irgendwie Thunder Mother oder sowas, die werden da irgendwie schneller auch irgendwie akzeptiert oder so. Habe ich so das Gefühl, das wird doch schneller irgendwie einfach genommen und dann wird gesagt so, ja, okay, cool, höre ich mir mal an oder so. Aber bei deutschen Bands ist dann eher so, oh ja, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, ne?
Ja, ja, der Prophet und das eigene Land. Ne? Ich meine, frag nach bei den Scorpions, die auch den ersten Teil ihrer Karriere in Deutschland auch so unter ferner Liefen eher verbracht haben, während sie in Amiland
Fuchsi,
oder so.
Fuchsi, Fuchs, komm, sei schlau.
Geh in den Bau. Es war so schön. Nein, aber ich finde das ist eine sehr, sehr, sehr beachtliche Haltung. Und die ähnelt so ein bisschen, und auch das habe ich schon tausendmal erzählt, die ähnelt so ein bisschen euren jetzigen Labelmates Tankard. Die sich nämlich auch irgendwann gesagt haben, so, okay, dann haben wir gemerkt, ne, aus den Tourbussen wurden wieder VW-Busse und was machen wir denn jetzt eigentlich? Und dann haben sie sich entschieden, hey, wir machen jetzt die Band nur noch als Hobby und gucken mal einfach, was passiert. Ne? Und haben dann halt angefangen, die nochmal richtig starke Alben rauszuhauen seitdem. Also das ist, glaube ich, so eine ganz, ganz gesunde Attitüde auch.
Ja, absolut. Sagen. Und es bringt ein bisschen Entspannung auch da rein. Ne? Weißt du, du weißt jetzt Also ich sag mal, man weiß eh so, okay, wir werden jetzt alle keine Rockstars hier mehr in diesem Leben, weißt du, so, ich gehe ja auch schon stramm auf die 50 zu und von daher, weißt du, ich weiß halt auch nicht, wie lange kann man das auch noch machen, auch gesundheitlich bei mir, ich bin ja auch am Herz operiert worden, muss da immer mal ein bisschen auf die Gesundheit achten auch und sowas und da mache ich mir gar keine Illusionen, ne, also solange wir halt noch gesund sind und alle Bock haben, zumindest die Leute, die jetzt halt eben in der Band sind, die haben alle Bock, die sind alle so am Start und, ne, und eben coole Festivals spielen, aber wie gesagt, also es ist ein überdimensionales Hobby und ich denke mal, das wird es auch irgendwie immer bleiben so. Und das ist auch okay.
Das ist geil. Das ist geil. Überdimensionales Hobby ist gut. Und ich hatte gerade schon einen Folgentitel,
Stefan. Kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, überdimensionales Hobby.
Nee, und mir ist gerade ein Folgentitel eingefallen. Mönchengladbach ist geiler als Miami.
Ja, das ist auch was
Wahres. Ja, guck mal, stell dich mal zur Debatte, stell dich mal ins Plenum.
Aber wir haben keine Palmen in Gladbach.
Ja, das ist vielleicht noch besser. Wir haben keine Palmen in Gladbach.
Wir haben keine Palmen in Gladbach. In Gladbach gibt es keine Palmen.
Ja, nee, ja. Wir haben keine Palmen in Gladbach. Das ist doch Australien. Ja, reicht doch.
Obwohl, ich kenn da jemanden, der könnte dir relativ kurzfristig sagen, wo du auch in Gladbach Palmen herkriegen könntest. Das nur am Rande. Aber das wollen wir dann nur mal zu sagen.
Bei Obi.
Ja, schätzungsweise wahrscheinlich.
Gartencenter. Ne? Gartencenter München-Gladbach.
Ja.
Jetzt muss man ja sagen, MotoJesus, ich war selber überrascht, ehrlich gesagt, als ich das jetzt für dieses Gespräch recherchiert habe, dass es diese Band seit 1992 gibt. Mhm. Und also, ne, ich hatte euch jetzt mit dem Dong 2006 in Verbindung gebracht und wusste natürlich auch, dass Dirty Pounding Gasoline da schon 2 Jahre, glaube ich, auf dem Buckel hatte. Aber dass ihr nochmal 12 Jahre älter seid, dass es die Band nochmal 12 Jahre länger gibt, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das sind jetzt sportliche 33 Jahre. Mhm. Welchen Stellenwert hat MotoJesus in deinem Leben?
Oh, das hat natürlich einen sehr, sehr, sehr großen Stellenwert eingenommen, ne? Zumal ich ja auch eben jetzt inzwischen so die ganzen Management-Parts und sowas auch mache, teilweise das Booking selber mache. Ich habe mir natürlich da auch ein Netzwerk aufgebaut mit irgendwelchen Freunden, Bekannten, gute Freunde teilweise auch, ne? Wo halt Leute eben auch im Plattenbusiness irgendwie unterwegs sind. Und das ist natürlich auch ganz schön, ne? So wie wir jetzt, ne? Man schreibt halt einfach mal miteinander, man schickt sich mal das Album rüber, aber ich koordiniere halt eben auch dann viel von hier aus und sitze dann zu Hause halt manchmal natürlich auch tagelang, jetzt gerade ist halt Promophase, ne, du bist jetzt dann irgendwie hier ein Interview am Machen und dann das nächste und so. Von daher hat das natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei mir inzwischen, einfach zeitmäßig jetzt, was es halt eben einnimmt, so, ne. Ich versuche mich da natürlich auch immer auszuklinken und auch mal zu sagen, so, boah, jetzt musst du mal hier an die frische Luft, ey, oder ich gehe dann auch mal eine Runde joggen oder so, weil, ne, dann bist du halt nur irgendwie in diesem Hamsterrad drin und ach, dem musst du noch eine Mail schreiben und das musst du noch wegschicken und das musst du noch machen und dann hängst du manchmal auch ein bisschen zu viel so in diesem Laufrad drin. Und ja, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, ne? Aber ja, trotzdem, ich mach's halt auch gerne, ne? Also das sind so Soft Skills, die habe ich mir irgendwie so drauf geschafft. Ja, dem mal eine E-Mail schreiben. Ich habe schon immer, sag ich mal, keine Angst davor gehabt, Leuten meine Mucke ins Gesicht zu drücken. Ja, also ich bin früher übers Wacken gerannt mit gebrannten CDs oder auch übers Dong gerannt mit gebrannten CDs. Hab's jedem in die Hand gedrückt. Ich hatte 50 gebrannte CDs, hab's da jedem in die Hand gedrückt. Ja, Götz Kühnemund. Dann bin ich Götz Kühnemund erstmal ins Gesicht gesprungen. So, hier, kennst du schon meine Band und so, ne? Also, da hab ich halt wirklich noch nie Angst vor gehabt. Ne? Inzwischen habe ich da mehr Stress mit als früher. Früher war mir alles scheißegal. Und naja, aber na, wie gesagt, das sind dann so Skills, die hast du dir nach und nach drauf geschafft. Halt eben auch mal Leute anzumailen und dann wurde eben aus dem Mailen dann doch irgendwie auch mehr Booking und mehr eben, ja, ich sag mal, auch mit so Artwork-Leuten dann arbeiten, irgendwelche Shirt-Designs dann designen und so. Dann habe ich irgendwie meinen Typen in Schweden sitzen, der mir dann die T-Shirts irgendwie zusammenbastelt oder ich krakel dem dann irgendwas vor, dass ich dem dann schicke. Das sind halt alles so Sachen, die haben sich einfach über die Jahre so entwickelt, aber ich sage, ein Teil von mir macht das auch einen Heidenspaß irgendwie immer noch, das zu machen. Ne? Ich fluche da auch manchmal drüber, aber irgendwie macht es halt auch Bock. So. Also ich sage ja, also und klar, einer muss es ja machen mit dem ganzen Orga-Kram. Wenn ich es nicht mache, dann macht es halt keiner. Das war schon immer so.
Also das ist tatsächlich so, dass du der der Mittelpunkt der Band sozusagen bist, die Strippen zusammenhältst.
Ja, irgendwie schon. Also es läuft am Ende irgendwo natürlich bei mir irgendwie zusammen, weil ich natürlich hier auch die ganzen Infos habe und Sachen von hier aus dann weiterleite oder sowas. Klar, nimmt mir auch mal irgendwie der Gitarrist auch irgendwie was ab, zum Beispiel Setlisten schreiben oder sowas. Klar, also ich mache jetzt auch nicht 100% alles komplett nur alleine, ne? Das wäre jetzt auch gelogen. Also die Jungs helfen mir dann schon an allen Ecken und Enden nochmal. Oder wenn ich merke, okay, da bin ich ein bisschen überfordert, ey, kannst du das mal, du bist da vielleicht auch ein bisschen besser drin. In so technischen Dingen wie zum Beispiel jetzt auch so Bühnen, da hat der Paddy halt immer viel so den Bühnenmanager gemacht, ne? Weil der einfach bei so Soundcheck-Sachen konnte er einfach auch immer besser oder hatte da auch einfach immer einen guten Draht zu den Soundleuten und sowas. Dann habe ich denen das zum Beispiel machen lassen und so. Also wir haben da schon immer so die Aufgaben auch verteilt. Aber klar, es läuft so ein bisschen immer so, die Fäden laufen am Ende bei mir zusammen. Das stimmt schon irgendwie.
Ja.
Ja. So ist it.
Und jetzt, ihr habt zuletzt habt ihr mit Hellbreaker habt ihr Platz 20 der Charts erreicht. Gibt's da Ambitionen, das zu toppen? Gibt's eine Erwartung oder ist dir das einfach scheißegal? Du haust es raus, bist froh, wenn es draußen ist, bist noch froher, wenn du das live präsentieren kannst?
Ja, also ich würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht sage, das wird mich nicht in irgendeiner Art und Weise kratzen. Ne? Also klar, wir haben natürlich mit Platz 20 für die letzte Scheibe haben wir natürlich echt auch ein ganz gutes, die Latte natürlich auch mal wieder sehr hochgelegt für unsere Verhältnisse. Das ist auch so ein bisschen die Bredouille, wo ich manchmal immer so drin bin. Du legst dir natürlich die Latten immer höher und irgendwann ist es fast schon, also fast schon unmöglich, die Hürden dann noch zu nehmen. Ne?
Ja.
Aber ja, klar, würde mich natürlich freuen, wenn es halt irgendwie ein höherer Platz ist. Aber ich meine, wir wissen alle, wie das heute ist mit den Charts. Ne? Das muss auch erstmal mehrere Wochen in Charts halten. Ne? Also wir reden ja meistens immer von einer Woche. Dann ist das Ding eine Woche in die Charts gegangen und dann wird halt dieser Erfolg wird dann gezählt. Und das schreiben sich natürlich auch gerne Plattenfirmen dann auf die Agenda. Und hey, die Jungs sind Platz 20 in Charts. Das ist natürlich auch ein cooles Ding und finde ich auch irgendwie eine Wertschätzung. Das zeugt zumindest davon, dass Menschen sich halt die Platte angehört haben, vielleicht gekauft haben und das ist ja schon
vorbestellt haben.
Das ist auf jeden Fall schon mal echt eine coole Sache. Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen höher charten vielleicht, aber wenn es ein Platz 20 wird, dann ist das für mich auch voll okay so. Also da bin ich dann auch happy und mein Gott, ich bin da jetzt nicht total ehrgeizig oder so. Ne, solange das irgendwie passt und solange ein paar Leute die Scheibe noch kaufen, reinhören, da bin ich halt glücklich so. Ne? Das ist das Wichtigste. Ne?
Also du hängst jetzt nicht irgendwie jeden Tag, guckst nach, wie viele Streams hat es auf YouTube jetzt gehabt, wie viele sind dazugekommen und so.
Nee.
Schon klar, schön wäre mit mehr, aber du bist jetzt nicht so sklavisch da hinterher und zählst danach und so. Ja, ist doch eigentlich auch geil. Ich meine, das Thema Charts ist ja immer, du hast es gerade selbst angesprochen, dieses rein, raus ist ja so. Das ist ja so der Standard und das ist immer geil, dass es funktioniert. Das hast du halt oft, also ich finde halt in meiner Beobachtung verhältnismäßig viele Metal-Bands charten aktuell, eben weil ne, da du hast eine treue Fan, die Bands haben, in der Szene gibt es vielleicht, sind die Fans vielleicht ein bisschen treuer, unterstützen die Sachen dann mehr, bestellen halt auch vor. Special Editions sind ja in unserer Community immer noch ein, ich weiß, Chris, du hast da auch das ein oder andere Suchtproblem, wurde mir mal angetragen. Das gibt es ja auch noch immer wieder und so. Ne? Also das sind ja dann schon noch Erfolge, glaube ich. Also ich freue mich für jede Krachband, die in den Charts auftaucht, weil ich denke mir so, ja, wenigstens kein Pop-Scheiß. Ne?
Absolut.
Und abgesehen von den wirklich, sag ich mal, mega Alben oder so, ne? Fällt ja alles nach einer Woche wieder raus. Ne? Also das ist ja einfach so. Ne?
Ja, das ist auch alles so wahnsinnig schnelllebig. Ne? Also ich habe das jetzt bei den Singles gemerkt. Also du haust die Single raus, die Leute snacken sich das halt eben mal schnell weg und dann kommt halt schon am nächsten Tag wieder die nächste Single von den nächsten Heavy-Metal-Bands aus Deutschland, die auch wieder irgendwie was Neues zu sagen haben. Und wie gesagt, wie willst du da irgendwie noch mithalten? Also es ist ja so viel Input heutzutage, wo du mit zugeschissen wirst, einfach mit Musik. Das kriegst du ja gar nicht nicht alles gehört. Also ich habe zum Beispiel, ich habe so einen Softspot für so Symphonic Black Metal. Also ich höre ab und zu mal so diese Dimmu Borgir-mäßige Mucke immer noch gerne. Ja. So 90s Symphonic Black Metal. Und da bin ich in so einer Facebook-Gruppe und da mache ich mir immer so Screenshots von irgendwelchen Neuveröffentlichungen. Ja, die Band aus Kanada, Hauptsache da ist irgendein Schloss drauf, ne? Irgendein Schloss und ein Vollmond. Und da bin ich schon sold, weißt du? Da mache ich mir dann direkt einen Screenshot und ach, da muss ich reinhören. Und da habe ich zum Beispiel auch irgendwie 30 Screenshots auf meinem Handy und ich habe vielleicht in 2 oder 3 von diesen Bands dann wirklich reingehört. Ne? Manchmal sind auch coole Sachen dabei, aber da merke ich ja selber schon, ey, ich komme da gar nicht mehr hinterher mit dem, was angeboten wird, mit dem, was du eben konsumieren kannst und was du auch schaffst zu konsumieren dann an Musik. Ja, ja. Das kriegst du gar nicht hin. Also, ne, wie gesagt, klar, bei Metal Hammer oder in einem einschlägigen Magazin, da musst du dann dich durch den Soundcheck hören, ja, da musst du dann 40, 50 Platten dir reinziehen. Werden die auch nicht freiwillig machen, die Redakteure, so, ne? Nee, wahrscheinlich kriegt dann wahrscheinlich auch die Mucke aus den Ohren raus.
Also es gab da so eine Sache, mit der das kompensiert wurde, und das nannte sich Geld. Aber das war auch nicht viel seiner Zeit.
Genau.
Ich war auch nie im Soundcheck dabei, ne? Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte es ja, und das ist ja, weiß ich nicht, schon seit über 20 Jahren so, als ich bei Cargo gearbeitet habe. 2003 habe ich da angefangen. Ein Vertrieb, der halt jede Woche 150 Platten rausgebracht hat, einfach in deutsche Läden. Ja. Die haben so, also es war nicht möglich, in einer 40-Stunden-Woche all die neue Musik zu hören, die dein eigener Laden veröffentlicht hat. Das war einfach nicht möglich, weil es so viel war irgendwie. Ne? Und jetzt mit den ganzen neuen Möglichkeiten und dem einfach schrumpfenden Aufmerksamkeitsspann. Also ich persönlich versuche da ja wirklich gegenzuwirken, indem ich ja so ein ziemliches Social Media Detox gemacht habe. Also ich habe TikTok zum Beispiel, die App habe ich 2 Wochen ausgehalten und dann wusste ich so, nee, das muss weg, weil das ist genau meins. Mhm. Ne? Scrollen und immer mehr, aber das ist scheiße, das kannst du halt nicht machen. Ja. Ne? Das ist halt echt schwierig dann heutzutage. Und umso cooler finde ich es, dass es halt noch so Bands gibt wie euch, die halt immer noch so diese. Es ist irgendwo eine Nische, aber eine ziemlich große, wie ich finde, schon auch noch bedienen nach wie vor und das dann einfach gut machen und da so eine kleine Wohlfühlecke schaffen.
Ja, das ist natürlich schön zu hören. Das freut mich auf jeden Fall sehr, irgendwie, wenn man so ein Kompliment irgendwie kriegt. Ja, ich sehe das natürlich auch so. Ich versuche mir natürlich auch dann Vinyls hier aufzulegen und die Musik auch irgendwie zu zelebrieren. Ne? Aber ich erwische mich halt dann doch wieder dabei, wie das dann doch mehr so alte 90s-Sachen sind oder eher so nostalgiebehaftete Sachen oder so. Ich hatte eine ganz coole Band, die hießen Wayfarer. Die machten so Amerikaner-Mucke mit so Black Metal irgendwie. Das war aber irgendwie ganz cool. Da war so ein bisschen Woods of Ypres drin, die ich ja sehr schätze, finde ich eine sehr geile Band. Die machten so ein Typo Negative My Dying Bride Kram irgendwie damals. Da ist der Sänger auch schon verstorben. Egal, auf jeden Fall, die haben mich dann zum Beispiel als neue Band nochmal gekriegt. Aber es sind doch echt wenige Sachen dann immer bei mir. Ne? Es sind immer so ab und zu mal, kommt da mal eine neue Scheibe dazu. Natürlich höre ich punktuell immer rein, aber die ich mir dann wirklich kaufe und wo ich dann wirklich sage, okay, die höre ich auch wirklich von A bis Z durch und nehme mir da Zeit für oder so. Das wird irgendwie immer weniger und das finde ich so schade mit diesem Schnelllebigen. Das macht ja auch vor uns nicht halt. Ne? Und wir sind ja noch die alten Säcke und die Oldschooler irgendwie, die eigentlich noch so richtige Platten zu Hause haben. Ja, wenn du meine 16-jährige Tochter fragst, die weiß gar nicht mehr, was CDs sind, weißt du so.
Ja. Ja, aber finde ich interessant, weil du hast für mich so, als ich, also vom Sehen her kennen wir uns ja schon ganz, ganz lange, aber du warst so für mich immer. Du warst voll auf dem Laufenden immer, was so Metal und Rock anging. Ne? So und hier, dieses, ja klar, habe ich gehört und kenne ich und die haben aber auch die Single und so. Und jetzt beschreibst du ja irgendwie so, hey, du hast so wenig Aktuelles berührt dich oder holt dich ab, hätte ich jetzt da mitgenommen. Aber es liegt nicht daran, dass du nicht versuchst, aktiv Sachen zu finden.
Ja, ja.
Du hörst wahrscheinlich nur noch genauso viel frischen und neuen Kram irgendwie.
Ja, ich bin da auch absolut offen. Ich versuche auch wirklich immer, wie gesagt, ich bin da in so diversen Facebook-Gruppen unterwegs und dann, wenn ich da irgendwas Interessantes, wie gesagt, mache ich mir einen Screenshot und versuche dann dran zu denken, da reinzuhören. Aber ja, also wie du das gerade beschreibst, ne, klar, Das ist aber auch schon wieder irgendwie 10, 15 Jahre her, weißt du, wo wir jetzt von reden. Und ich habe auch schon so langsam das Gefühl, so okay, ich bin auch nicht mehr, ich bin halt keine 25, 30 Jahre alt mehr, sondern ich, wie gesagt, ich bin halt nun mal jetzt irgendwie Ende 40 und ich merke halt auch so, okay, mit den Musiktrends und so, da falle ich auch langsam so ein bisschen vom Wagen runter, ne, leider. Also ja, ich finde es irgendwie doof, ne, also ich finde es selber irgendwie blöd, aber ich merke auch so, okay, das spricht mich dann gar nicht an oder in der und der Blase bin ich dann auch so überhaupt nicht drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier an Sleep Token denke und diese ganze, ich sag mal, was machen die für Mucke, so Djent oder was, da bin ich zum Beispiel gar nicht drin oder diese ganzen Chor-Sachen, da bin ich irgendwie gar nicht drin oder so. Ohne dass jetzt, also ne, das hat ja alles seine Berechtigung. Die haben auch super viele Fans und absolut erfolgreiche Bands, wo wir hier gerade von reden, ne? Aber ja, wenn es einen halt irgendwie selber nicht abholt, dann interessiert man sich da immer weniger für und dann kriegst du halt auch nichts mehr mit. Und dann hängst du so ein bisschen hinterher, das meine ich halt, ne?
Ja, wobei ihr aber auch dann vielleicht nochmal den einen oder anderen Trend aufgreift, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir hier See You Next Doomsday nochmal vor Augen führe, den letzten Song auf dem neuen Album, der greift ja dann auch nochmal so die Synthwave-Geschichte auf, die ja jetzt seit, ja, vielleicht auch schon das ein oder andere Jahr, aber aktuell auch immer noch im Trend liegt.
Das, ne, stimmt, okay, mit der Synthwave-Geschichte.
Ah, Sherlock, ja. Sherlock Lear wieder am Schlüssel hier, Alter.
Ja, natürlich, nein, also gut, Synthwave, ich sag mal, es ist ein Keyboard-Outro, ne? Also müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Also Synthwave-Künstler sind wir jetzt noch nicht. Aber nee, also.
Das wollen wir doch dem Fan überlassen.
Nein, also.
Das Urteil
zu fällen. Ich schätze diese Art von Mucke ganz, ganz klar so. Ich habe so ein paar Synthwave-Sachen auch, die ich irgendwie ganz cool finde. Ich habe auch mal auf dem Summer Breeze irgendwie von Perturbator irgendwie ein Konzert gesehen. Fand ich auch geil. Und na klar, wir hatten natürlich Bock, so eben dieses Futuristische, was wir auf der Streets of Fire jetzt vorne auf dem Artwork haben, ne, mit irgendwelchen Terminator-Querverweisen, sage ich jetzt mal, ne, und irgendwelchen cyberpunkigen Elementen, was da vorne auf dem Artwork ist. Das wollten wir halt dann natürlich auch in musikalischer Form dann irgendwie aufs Album bringen und dann passte das halt ganz gut, da so ein bisschen so Synthie-80s-Klänge so ein bisschen zu machen fürs Intro und fürs Outro, ne? Aber es ist halt mehr, um die Platte so einzuklammern in den Gesamtkontext, also damit einfach so eine Klammer um das Album gesetzt wird, sozusagen, eine musikalische.
Das ist Kunst, Stefan.
Ja, aber apropos Kunst und Cover-Artwork, ihr habt ja da dieses wiederkehrende Kfz-Kennzeichen, Mönchengladbach SZ1. Was hat es damit auf sich?
Klär ja, also MGSZ1 ist jetzt noch nicht mal eine Idee von uns gewesen, sondern die kommt ehrlich gesagt von dem Björn Goses, von dem Cover-Artwork-Man. Grüße gehen raus an den guten Björn. Der hat ja damals die Wheels of Purgatory noch eher so in so einem Photoshop-Style gemacht, wo zum ersten Mal der Jesus auch im Auto saß, ja, also wo man wirklich so den Motor und den Jesus auf einem Bild hatte. Und da kamen wir mit diesem MGSZ1 oder er kam damit um die Ecke. Und es hat eigentlich eine Doppeldeutigkeit. Also die eine Sache ist, du kannst es als Mönchengladbacher Kennzeichen lesen. MG für Mönchengladbach, SZ für den ehemaligen Bandnamen, die Shitheads. Was die 1 bedeutet, wie auch immer. Ne? Aber du kannst dieses, wenn du M oder dieses G von dem MG und SZ, das kannst du auch wie so ein Jesus lesen. Also Jesus mit G-E-Z. Weißt du?
Jesus vorweg erfunden. Ah.
Genau.
Mönchen Jesus.
Genau, 1. Da hast du quasi hast du irgendwie eine Doppeldeutigkeit drin. Also du kannst das auch wie Motor Jesus, also Jesus lesen und eben als Mönchengladbach Shitheads One. Wie auch immer. Ne? Ja. Und das ist halt ein Ding vom Björn Goses und das haben wir dann immer wieder bei jedem neuen Cover-Artwork haben wir gesagt, okay, aber das Nummernschild, das muss da wieder drauf, weil das ist natürlich, gehört jetzt zur Lore, ne? Und die Lore muss jetzt natürlich immer aufrecht gehalten werden. Die Geschichte muss immer weitergehen und von daher, ja, das ist einfach so ein Running Gag, ne?
Also fast wie bei Sleep Token.
Nicht haben schlecht. Die auch so Easter Eggs? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Band nicht so aus.
Ja, da kann man, glaube ich, viel finden, wenn man viel Zeit investiert.
Okay. Mit Sicherheit, ja. Wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen, Sammelleidenschaften. Wollte ich mal ganz kurz ein, zwei Dinge fragen. Von welcher Band besitzt du die meisten Tonträger?
Oh, ich muss, glaube ich, Iron Maiden sagen. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was so Iron Maiden angeht.
offiziell und inoffiziell auch ein paar Sachen?
Ja, ich habe auch ein paar Bootleg-Sachen, so, aber das betrifft eher so DVDs. Also irgendwie so ein Live in Schweden, was das irgendwie bei YouTube gab, das hat mir dann mal einer gerippt mit einem schönen Cover-Artwork drumherum. Das habe ich mir dann so als DVD quasi ins Regal gestellt. Also Bootlegs gucke ich eher so nach DVDs, Live-Konzerten. Nicht unbedingt so nach Tonträgern. Und auf Platz 2 weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube so Typo Negative oder sowas. Also ja, muss ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ja, Maiden ist auf jeden Fall ganz klar Platz 1. So. Da habe ich schon so die meisten physisch hier auch im Regal stehen. So. Da habe ich auch noch mal so einen Trip gehabt. Dann habe ich mir diese ganzen neueren Platten, Book of Souls und so, noch nachgekauft und so. Ja, da habe ich dann noch mal irgendwann so ein Upgrade gemacht.
Damit es komplett
ist. Ja.
Ja, verstehe ich. Und also bei mir sind sie Stones.
Ach, krass.
Muss ich dann auch sagen, da habe ich aus irgendwelchen Gründen da am meisten.
Mhm.
Wofür hast du denn am meisten, was war denn der teuerste Kauf? Also ohne jetzt die, aber wofür hast, die Summe ist egal, aber wofür hast du am meisten Kohle ausgegeben, für welches Schätzchen?
Also ich versuche das nicht zu übertreiben. Ne? Da sind auch irgendwo so Grenzen, wo ich einfach sage, so, hey, komm, da bin ich einfach raus. Ne? Also wenn das schon so irgendwie so dreistellig ist, da bin ich schon relativ schnell raus. Und ich habe mir mal eine Mustache gekauft, die halt relativ rar irgendwie ist. Ich habe sie bei Discogs halt noch gefunden, habe ich einen Huni für bezahlt. Das war jetzt meine teuerste Platte. Und knapp darunter ist irgendeine The Gathering-Platte für 70 oder 80 Euro. Also das ist noch, das sind noch so Grenzen, das ist noch okay. Also so 50 bis 80 für so eine alte Picture oder so habe ich schon mal ausgegeben, aber
welche
das ist natürlich die Mandylion, die
natürlich. Da hat ja, glaube ich, Waldemar vor ein, zwei Jahren noch eine goldene Schallplatte oder sowas für gekriegt. Die haben irgendeine Grenze gesprengt.
Ja, ja, glaube ich auch. Ja, ja, das ist so ein
Waldemar, so Richter der
Produzenten. Die treten, glaube ich, mit dieser Mandylion-Scheibe, wenn ich mich nicht ganz täusche, treten jetzt am Wochenende in Eindhoven auf. Die haben da jetzt irgendeine Special-Show.
Genau, die machen mal so einen Testballon für so Jubiläumsgeschichten und so.
Ach, mit Anlegern.
Also the old Gang ist quasi.
Absolut, ja.
Ja. Ja, diesen Huni-Schmerzgrenze kann ich nachvollziehen. Ich mache es aber sogar eher noch immer so ein bisschen von so, okay, wie, also dieser unberechenbare, okay, wie sehr will ich's Faktor bei. Und da gibt es halt so zwei, drei Dinge. Und da ist halt Discogs auch unheimlich schlecht für so einen Süchtigen wie mich, muss man dann dazu sagen. Ne? Die ich dann immer daran erinnern, dass es die jetzt ausnahmsweise mal wieder gibt. Ne? Und ich merke so, wie so trotz gleichbleibendem Preis mein Zwang auf schon kaufen zu drücken immer stärker wird.
Ja, da sind so ein paar Sachen, da war ich auch schon so mit dem Finger schon so, so kurz davor auf kaufen zu klicken, aber habe mich dann doch echt gebremst und war dann im Nachhinein auch froh. Und bei der Gathering zum Beispiel, das hat mich jetzt echt geärgert so, die Mandylion, die habe ich dann bekommen damals, wie gesagt für 80 Tacken oder so, die ist aber total, also hier so, weißt du, wenn die Platte so auf den Boden geknallt ist und dann ist so das Papier durchgeknallt und die Pappe ist kaputt und so kam die dann bei mir an, weißt du, und für 80 Euro. Super scheiße, hat mich mega geärgert. Jetzt haben die bei The Gathering im Shop, haben die aber die Mandylion neu aufgelegt und die ist richtig hübsch mit so einem geprägten Goldgedöns auch und so und die habe ich mir jetzt nochmal in einer richtig schönen Version gekauft für einen normalen Preis und mir ist das ja egal, ob das dann ein Repress ist oder nicht, aber das ist echt eine schöne Pressung. Also die habe ich die Tage in der Post gehabt und da bin ich echt froh, dass ich da auch jetzt so für mich persönlich jetzt ein Upgrade hatte. Zwar nicht geldmäßig, aber die andere, die kriege ich natürlich jetzt auch nicht mehr für 80 verkauft. Ne? Die ist halt zu
klar. Ja, jetzt hast du es verraten. Jetzt hast du verraten, wie die aussieht.
Ist aber, ist eine ehrliche Haut. Stefan, was ist denn so dein teuerster oder dein wertvollster Schatz in der Sammlung?
Also ich bin ja kein Vinyl-Konnoisseur wie ihr. Und boah, ich kann mich nicht erinnern, mal eine richtig teure Platte gekauft zu haben.
Oder mal irgendwie ein Boxset oder sowas?
Es ist ja auch zum Beispiel so, dass ich bis zur Pandemie gesagt habe, ich kann mit Streamingdiensten nichts anfangen, weil ich gerne die Musik als haptisches Produkt besitzen möchte. Also zum einen habe ich Gefallen an Haptik von CDs gefunden, also CD-Hüllen. Ich habe, wie gesagt, war nie Vinyl-Liebhaber, habe immer CDs gekauft. Und zum anderen hat mir der Gedanke auch nicht gefallen, dass wenn halt Internet kaputt geht, ich die Musik nicht mehr hören kann.
Ja.
Und dann kam aber die Pandemie. Ich bin in Kurzarbeit gegangen, hatte keine Kohle mehr und dann habe ich angefangen zu streamen Und da bin ich auch jetzt immer noch. Ich bin im Streaming bin ich gefangen geblieben und ich liebe das einfach, neue Musik zu finden auf diese sehr komfortable Art und Weise und einfach neu in meine Playlists reinzustopfen. Und ich müsste jetzt wirklich überlegen, ob ich mir mal ein. Ich habe mir, glaube ich, nie irgendwie, was weiß ich, bei eBay oder sonst wo teure Boxsets oder
ich kann
irgendwelche Special Editions vorbestellt. Ich habe mir tatsächlich mal 2-3 Vinylplatten gekauft, weil ich die Covers toll fand. Zuletzt war das Neues vom Ausnahmezustand von Deichkind, weil ich das Cover so cool fand, wo das Foto quer steht das ist einfach nur ein Fußgängerweg, hinter dem ein Gebüsch steht. Und die Straßenlaterne, die aber dann am Wegesrand steht, die ist gerade. Also das ganze Foto ist schief, aber die Straßenlaterne ist gerade. Finde ich immer noch toll. Irgendwie berührt mich dieses verhältnismäßig
banale Bild. Ja, ich kenne das ja auch gut im Regal.
Das wollte ich gerne besitzen. Da wollte ich gerne in groß haben. Ja. Ja. Also, oder von Opeth habe ich mir die Sorceress damals geholt. Die ist dann aber auch hier zu Hause irgendjemandem mal runtergefallen. Seitdem ist die auch leider schwer beschädigt.
Ja, das passiert, ne? Also ich kann dazu sagen, mein teuerster Kauf, und da muss ich jetzt sagen, da habe ich dann die dreistellige Marke gleich doppelt gerissen, sind 2 Keith Richards Boxsets. Die musste ich halt einfach haben.
Ja, da ging es
nicht dran vorbei. Und dieser Punkt mit dem Cover finde ich so ganz spannend, weil das ist für mich. Ich mag Streaming und Digitales, weil es ist sehr convenient. Es ist sehr geil, im Auto alles dabei zu haben oder auf Reisen oder so. Das ist cool. Mich macht's aber wirklich todtraurig, dass so irgendwie, dass ich habe den Eindruck, dass so die Kunst des Covers und auch des Backcovers und der Liner Note, alles was so früher so das verschwindet halt immer mehr. Ne? Chris hat gerade im Hintergrund eine Somewhere in Time stehen und allein wenn du dir dieses Cover anguckst, das ist so randvoll mit Anspielungen und kleinen Dingen irgendwie, da kannst du dich stundenlang rein vertiefen irgendwie. Schön, danke, das ist der Kamera, sehr guter Kameramove.
Ja, ne? Hervorragend.
So und auch so ein Ghost machen so schöne Cover eigentlich, ne? So und wie geht das und so jemand wie Björn, der so geile Sachen macht irgendwie, ne? Und das verkommt jetzt zu so einem 300x300 Pixel Ding. Irgendwie, das finde ich halt einfach echt schade. Plus diese ganze Kultur der drumherum, der Liner Notes und so, um es mal wieder bei Maiden zu bleiben, ne? Ich glaube, die Zahl war 14.586. Das weiß ich nämlich, das waren die Anzahl an Teebeutel, die auf der Live After Death Tour verbraucht wurden. Und das weiß ich nur, weil die Zahl im Booklet stand.
Ja, cool.
Weißt du, so früher hatten wir ja nichts. Da mussten wir ja alles lesen. Weil
ja, klar. Aber da hast du sowas halt eben auch noch zelebriert. Ne? Da hast du jedes Booklet halt studiert. Ne? Hast du jede Seite aufmerksam durchgelesen und wolltest natürlich auch diese Live-Bilder sehen und das irgendwie aufsaugen von so einem Live-Album. Ja, wo waren die da in Brasilien? Hast nicht gesehen. Ne? Geile Sache.
Hast dich gefreut, dass bei In Flames im Booklet immer noch May the Force be with you drin stand.
Ja, ja,
dass
ja.
Die auch Star Wars Fans
waren. Ja, aber genau solche Sachen oder so. Warum stehen eigentlich immer die gleichen Leute auf manchen Platten drauf bei der Special Thanks Liste? Ja, das waren dann wahrscheinlich die Studiomusiker, die das eingespielt haben. Irgendwie, ne?
Das finde ich auch schade, also, dass das alles so ein bisschen egaler geworden ist. Ne? Zumindest so bei den jüngeren Musikfans habe ich so auch das Gefühl, das ist halt einfach nicht mehr so diese Kultur, ne? Dass man sich das eben alles durchguckt. Ich bin ja auch nicht mehr derjenige, der sich da jetzt jede einzelne Platte irgendwie komplett reinzieht oder so. Da habe ich früher auch mehr gemacht, als ich das heute mache oder so. Oder Texten zum Beispiel.
Da sind wir bei dem Punkt, da gab es aber auch weniger. Und da konntest du das, was es gab, halt intensiver benutzen oder intensiver nutzen.
Ja, da hat's halt nur 5 Platten und die 5 Platten hast du halt so lange gehört, bis du gut fandest halt. Ne? Auch wenn die Scheibe
bis die 6. kam, ja, so, ja, ne? Ganz genau. Ja. Ah, schön, ey. Ja. Was ist denn jetzt, Tour steht an bei euch?
Ab September, ne? September geht's los bis Dezember.
Genau, aber zum
also, ne, das sind, glaube ich, 24 Termine, wahrscheinlich immer aufs Wochenende.
Genau, das sind alles so Weekender-Sachen. Da sind wir halt auch ein paar Mal im Osten. Das wird noch ein bisschen spannend, weil die Verkäufe im Osten sind jetzt noch nicht ganz so gut. Aber werden wir sehen. Also ich denke mal, es wird trotzdem irgendwie eine coole Rutsche werden. Da sind wir in Leipzig, Magdeburg und Erfurt. Dann sind wir aber auch in Bremen, Hamburg, natürlich auch viel in NRW, weil wir natürlich auch immer noch, sag ich mal, eher so unser Epizentrum ist natürlich immer noch Nordrhein-Westfalen irgendwie immer noch. Dementsprechend
spielen wir heimatliche Turf.
Genau, deswegen spielen wir halt im Turok, aber auch irgendwie im Pitcher nochmal in Düsseldorf und haben so ein paar Sachen
ich werd mal schön.
Über den ganzen Herbst verteilt. Ja, wie gesagt, also wir freuen uns da drauf. Wir haben auch richtig Bock auf so eine richtige Club-Nummer, weil wir die letzten paar Jahre wirklich viel festivalmäßig unterwegs waren. Da wurden ja auch damals dann noch irgendwie Festivals von 21 auf 22 verschoben. Dann wurden die wieder auf 23 verschoben. Ja. Dann haben wir irgendwie 23 und 24 haben wir so viele Festivals gespielt, was natürlich total geil war, so viele tolle Sachen da zu spielen. Aber wie gesagt, hast dann halt eben nicht ganz so viele Clubshows gespielt. Dieses Jahr wollten wir es mal ein bisschen andersrum machen. Haben gesagt, wir wollen wieder was mehr Clubshows machen und nicht ganz so viele Festivals dann dieses Jahr. Und genau, dementsprechend haben wir im Sommer jetzt noch ein bisschen Luft. Da freue ich mich aber auch drüber, mal so ein bisschen da einen Gang runterzufahren, nicht ganz so viele Festivals zu haben. Und dafür geht es dann im Herbst irgendwie los. Und ja, ich hoffe mal, dass es gut wird. Also ich gehe mal davon aus. Wir haben ja irgendwie die Jungs von Lost Sanctuary dabei. Da habe ich irgendwie den Dan Baune kennengelernt. Das ist auch echt ein cooler Typ und ein cooler Mucker. Der war früher bei Monument. Ist auch so eine Iron Maiden Tribute-artige Band gewesen. Da hatte auch der Drummer, der heute bei Benediction spielt, hatte da getrommelt zum Beispiel.
Ach was?
Genau, der Gio, der hat da getrommelt, der jetzt bei Benediction ist. Ja, das war eine ganz coole Maiden, also ich sag mal, es war so Maiden-Rip-Off, also so die besten Maiden-Songs, die Maiden nicht geschrieben haben, habe ich immer gesagt. So bei meinem YouTube-Kanal damals. War eine coole Band auf jeden Fall. Und der macht jetzt halt Lost Sanctuary und die machten so ein bisschen mehr Trivium, sag ich mal. Also so moderner Thrash-Heavy-Metal.
Moderne Maiden.
Ja, moderne genau, Maiden. So ein bisschen so diese Bullet for my Valentine Trivium-Kiste machen die so ein bisschen mehr. Aber ist trotzdem eine coole Band und wie gesagt, mit dem habe ich mich so ein bisschen angefreundet und ganz cool, mit denen da jetzt zusammen irgendwie auf Tour zu gehen und coole Jungs, bin mal echt gespannt. Wird bestimmt eine schöne Rutsche auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das alles gut funktioniert und nicht irgendwelche Reifen platt gehen oder so auf der Autobahn und haben wir ja auch schon mal öfter gehabt, deswegen.
Ehrlich, seid ihr so eine Pannenband? Ich hätte jetzt gedacht, der Motor Jesus wacht über euch.
Nee, wir haben echt schon viele Pannen gehabt. Also gerade die letzten zwei Jahre haben wir schon mehrmals irgendwie Reifen kaputt. Wir haben einmal auch wirklich einen Motorschaden, also wirklich so Puff, ne? Dann fing der an zu rauchen und dann war wirklich der Motor komplett im Sack. Oder die Kupplung ist auch kaputt gegangen, also dann ist der Kupplungszug gerissen und dann fiel die Kupplung einfach so blöpp, so nach unten und du konntest nur noch so rausrollen irgendwie, weil der halt auch nicht mehr schalten konntest und das, und alles in den letzten zwei Jahren. Ne? Achso, und ich bin noch richtig übel in eine Blitze geknallt. Irgendwann Ende letztes Jahr und durfte meinen Lappen noch einen Monat abgeben. Das war doch so ein Negativ-Highlight. So. Ja. Super.
Das ist ja aber ganz schön. Das ist der Name ja aber gar nicht Programm.
Ja, da könnte man meinen, ihr werdet nicht im Auftrag des Herrn unterwegs.
Nee.
Um mal hier ein altbackenes Blutrohr-Zitat in die Runde zu schmeißen.
Ja, shit happens. Also, ne, aber ja. Da sind wir, wie gesagt, wir sind ja Kummer gewöhnt, sag ich mal. Ne?
Ja. Vielleicht als abschließende Richtung oder in die abschließende Richtung, du hast ja auch noch, also du bist ja nicht nur bei Motor Jesus aktiv, sondern es gibt ja noch ein Nebenprojekt Chris Howling Dirks oder wie ist der Name da jetzt?
Ja, ich sag eigentlich immer die Chris Howling Band oder die Howling Kapelle. Okay,
ja.
Ne?
Ja, auch Howling Kapelle.
Die Howling Kapelle, das ist eigentlich, ja. Ich wollte da ursprünglich immer so eine Art Solo-Band irgendwie machen mit einem eigenen Album. Das mit dem eigenen Album plane ich auch schon seit vier Jahren oder so, aber kriegt das irgendwie auch nicht geschissen. Von daher, dann hat sich das irgendwie in so eine Coverband verwandelt. Und dann haben wir halt irgendwie dann, was weiß ich, hier so lokale, auch mal bei Festivals auf so Warm-Up-Sachen gespielt, ne? Einfach so als Partyband, weil wir halt auch eben so ein paar 2000er-Sachen covern und so ein bisschen Rage Against the Machine und System of a Down und so ein Zeug spielen wir da. Das ist halt ziemlich partykompatibel und da sind wir halt eine Zeit lang sehr gut gebucht worden. Jetzt ist das aber auch seit Corona auch so ein bisschen eingeschlafen mit der Howling Band und also wir haben jetzt dieses Jahr noch zwei Festivals damit. Ja, also wir machen das auch weiter, das macht auch Spaß, aber wir sind da nicht so super aktiv mit, weil doch irgendwie immer Motorjub dazwischen kommt und dann hast du da wieder ein Festival und kannst dann doch nichts annehmen und eine Zeit lang haben wir da mal mehr Gas gegeben, aber in letzter Zeit ist das so, beschränkt sich das so auf 4-5 Konzerte im Jahr, aber ja, also wir haben da auch immer noch Spaß dran und sagen dann auch, ja, warum sollen wir das halt auflösen, selbst wenn wir da jetzt nicht so viel mitmachen, aber solange wir da ein paar coole Gigs im Jahr haben, das macht ja auch Laune und Und man muss auch immer sagen, da geht halt auch um nicht viel, weißt du? Da, die Leute kommen halt und hören sich Covermucke an. Bei Motor Jesus bin ich da noch ein bisschen perfektionistisch. Ja, ja, das muss alles gut laufen und hast da ein bisschen mehr noch so. Also ich bin da noch ein bisschen aufgekratzter dann, wenn wir mit Motor Jesus spielen. Und bei der Howling-Kapelle, da bin ich dann einfach ein bisschen entspannter auch noch mal so. Ne? Dann ist das so ein bisschen lockerer. Ja, spielst halt dein Ding runter, die Leute haben Spaß und hast einen coolen Abend gehabt. So. Das ist halt auch mal ganz schön. Einfach mal so befreit irgendwie Mucke machen, ne?
Ja, einfach nur Mucke
machen. Genau, einfach mal nur Mucke machen, sonst einfach, da geht sich
halt so. Die Songs hat mal jemand anders geschrieben, ich muss nur singen. Genau. Das ist geil.
Da geht sich halt auch einfach um nichts, ne? Also einfach um einen guten Abend und dann ist cool.
Gute Attitüde.
Ja.
Ja.
Stefan.
Ja, bitte, Tom.
Hast du noch irgendwelche Dong-Anekdoten oder sind die alle zu sehr aus dem Giftschrank?
Nee, die kann ich. Ne, ich meine, die schönsten habe ich jetzt gerade schon erzählt, glaube ich. Ne? Das ist mit der geplatzten Hose, das war top. Ja. Ich weiß noch, in der alten Besetzung, als wir damals das Interview geführt haben, wollte ich, glaube ich, den Drummer aus dem Bild schieben, weil ich noch nicht gerafft hatte, da der Teil der Band ist.
Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut.
Ich erinnere mich auch immer noch gerne, wie ich meine Motor Jesus CDs bei dir aus dem Kofferraum gekauft habe, Chris. Das ist auch einfach eine schöne Erinnerung. Buchstäblich aus dem Kofferraum gekauft zu haben.
Ja. Fan der ersten Stunde.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Da war dann die zweite Stunde mit dem zweiten Album sozusagen. Ja. Aber ja, das war, ich weiß noch, wie wir damals, wir haben euch als The Shitheads gebucht und dann hieß es einmal, die haben sich umbenannt. Und dann, ich weiß noch, ich erinnere mich jetzt wieder, als ich mich jetzt auf dieses Gespräch vorbereitet habe, dass sich das irgendwie komisch angefühlt hat, auf einmal die Band sozusagen mit einem neuen Namen ansprechen zu müssen, den man noch nicht gewohnt war. Wobei wir dann auch gesagt haben, ja, Motor Jesus, der Song ist ja cool, das ist ja eine gute Idee, sich so zu benennen. Mhm. Ne? Aber erstmal war dann noch so die Shitheads bei uns im Kopf. Ja, und das war halt einfach auch schön zu sehen, wie ihr damals da schon in der Region gefeiert worden seid, wie die Duisburger da irgendwie auf die Barriers gestiegen sind und euch in der ersten Reihe angefeuert haben und wie ihr dann später dann auch zum Inventar des Festivals ein Stück weit geworden seid. Mittlerweile 5 Auftritte. Ihr seid ja in der Region wirklich eine absolute, ja, also ich meine, ich würde fast sagen Institution, der 5-mal Dong Open, der 4-mal Rock Hard Festival und was weiß ich, wie viele Shows ihr insgesamt in der Gegend gespielt habt. Und es gibt ja irgendwie, also ich glaube, ich kenne niemanden aus der Ecke, der zwar Gitarre mag, aber euch nicht mag.
Das stimmt,
glaube ich, gar nicht.
Das stimmt.
Ich habe da neulich noch in einem anderen Podcast irgendwie echt nochmal irgendwie drüber ein bisschen rumsinniert. War das beim Metal Markus im Podcast, da habe ich mich auch echt lange mit dem unterhalten und da habe ich halt auch erzählt, dass das halt damals für uns halt auch ein Riesending war, als sich da so ein bisschen der Ruhrpott für uns so geöffnet hat, weißt du, als wir dann zum ersten Mal, wie gesagt, eben von euch eingeladen wurden zum Dong Open Air und wir dann eben so aus unserer Blase München-Gladbach, ja, vielleicht haben wir mal in Neuss gespielt oder in Viersen oder so und dann auf einmal hast du halt eben dann in Neukirchen-Flüden auf dem Dongberg irgendwie gespielt und ich war ja vorher auch schon immer Gast auf dem Dong. Ja, ich habe auch diesen legendären Wolkenzusammenbruch da irgendwie damals, wo die Feuerwehr da irgendwie stand und dann alle Zelte weggeflogen sind. Ich weiß noch, ich habe mich irgendwo nur noch an so einer Zeltstange festgehalten, so vom Gefühl her. Und bin da wie so eine Fahne im Wind irgendwie mit weggeweht worden oder so. Das war auf jeden Fall auch krass. Da habe ich auf jeden Fall auch so viele Erinnerungen. Ich schmeiß die nur leider alle so durcheinander und kriege immer gar nicht zusammen, welches Jahr war jetzt welches. Aber das wollte ich halt auch nochmal sagen. Also das war halt damals echt total toll, wie gesagt, dass man uns da einfach mal so die Chance gegeben hat, ne? Auch beim Rage Against Racism zum Beispiel. Oder dann eben beim Nord Open Air später noch irgendwie in Essen und so. Dass sich der Robot da einfach so geöffnet hat für unseren Kram, den wir da machen, ne? Mit unserem komischen Hardrock. Ne? Und da bin ich heute noch irgendwie, da blicke ich auch so total nostalgisch drauf irgendwie und finde das immer noch total schön und das ist mir auch immer genauso wichtig, auch da immer noch am Start zu sein, also immer noch, deswegen spielen wir auch immer noch regelmäßig hier unsere regionalen Shows, ne? Weil mir das einfach total wichtig ist, hier nicht irgendwie so die Connection zu verlieren, halt auch zu den Leuten, auch zu den befreundeten Bands, da gibt es auch schon viele gar nicht mehr oder haben sich dann umbenannt oder sind jetzt anders unterwegs oder so, aber ja, ich habe da immer noch ganz viel so positive Erinnerungen dran und da halte ich auch immer noch so dran fest, weißt du?
Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand zu dir gesagt hat, Chris, aber ich glaube, du hast einfach Bock auf den Scheiß. Das ist dein, in Anführungsstrichen, Problem. das ist so und also ich glaube, das ist so einfach die Energie, mit der du vor allen Dingen da bei Motor Jesus immer vorangehst und die Sache immer wieder antreibst und zusammenhältst, irgendwie, das würdest du, weißt du, so, wir haben ja schon relativ frühzeitig etabliert, okay, mit dem Rockstar-Dasein, das wird nichts mehr, ne, und reich wirst du mit dem Scheiß auch nicht, ne, also warum machst du es dann? Weil du Bock drauf hast und
ja, klar.
Ich schieb jetzt mal meine Nase ganz tief rein, ne? Es sollte mehr solche Leute in der Musik geben, die es einfach machen, weil sie Bock drauf haben.
Ja, klar, natürlich. Aber man ist auch Fanboy einfach, ne? Also ich bin auch riesen Fan, wenn ich auf so einem Summer Breeze stehe, weiß ich noch, da stand ich da vor dem Typen von Unleashed und hab kein Wort rausgekriegt, ja, ich bin auch ein altes Death-Metal-Kind, so, ja. Dann steht da der Typ von Unleashed vor mir und ich wollte eigentlich ein Autogramm haben, hab mich aber nicht getraut, dem dann irgendwas zu sagen oder so. Ich gedacht, scheiße, das ist so ein Wikinger, der ist irgendwie 2 Meter groß, da sag ich jetzt gar nichts. Und hab mich dann verpisst, so, weißt du, hab gar nichts gesagt. Also, ne, das sind dann so Momente, ne, wo du einfach selber als Fan, als Mucke-Fan primär, so, ich sehe mich ja noch nicht mal als krassen Musiker, sondern einfach als Fanboy, ne, irgendwie, ich bin einfach Metal-Fan, Musik-Fan, irgendwie, ich mag die Szene gerne, ich mag, wie gesagt, unsere Szene in NRW total gerne, mir ist das halt auch wichtig, deswegen predige ich natürlich auch immer, ey, Leute, supportet halt Bands aus der Region, wenn euch irgendeine Band auf dem Festival gefällt, kauft euch doch ein Shirt oder kauft euch irgendwie eine CD von den Jungs und so, weißt du, die reißen sich doch alle den Arsch irgendwie auf, weißt du, und ich mag auch diese Konkurrenzmeierei da immer nicht, so, meine Band ist geiler als deine und so, ja, wen interessiert's halt so, ne, und weißt du, supportet euch doch gegenseitig und ich habe auch zum Beispiel ganz oft jetzt irgendwie hier die V8 Wankers eingeladen, weil das einfach Kumpels sind und habe halt gesagt, ja komm, weißt du, früher konnten Lutz und ich konnten uns überhaupt nicht leiden und heute sind wir mit den V8 Wankers total cool befreundet so, weißt du, und man unterstützt sich gegenseitig. So, ich nehme die jetzt mit zu unserem Konzert auf der Tour in Offenbach, der Lutz macht mir dann mal irgendwas klar, weißt du, das ist irgendwie die Szene, weißt du, man muss sich doch gegenseitig ein bisschen unterstützen, so. Ne?
Schön. Ich erinnere mich auch gerade, wo wir darüber sprechen, an die erste Show von euch, die ich gesehen habe, wenn ich das richtig erinnere. Das war 2005. Kannst du dich noch an Schimmis Pub erinnern?
Oh ja. Krefeld? Ja.
Und ich meine, das wäre ein Abend gewesen, wo unter anderem auch The Bonnie Situation gespielt hat. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich euch gesehen habe. Und das hat schon, ja, an die beiden Bands kann ich mich noch ich kann mich sehr gut erinnern, dass es
mir gefallen hat. Ja, das stimmt. Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, an das Konzert. Ich weiß gar nicht, ob Synastasia nicht auch mitgespielt haben. Ich kriege das nicht mehr zusammen, weil ich war auf einigen Konzerten im Schimmis Pub. Da war auch so eine Death-Metal-Nummer dabei. Deswegen kriege ich das nicht mehr so ganz zusammen. Aber da waren schon coole Konzerte immer. Das war schon auch immer eine schöne Konzertlocation damals auf jeden Fall. Finde ich auch schade, dass es den Laden so nicht mehr gibt. Also den Laden gibt es noch, den Bahnhof und so. Aber da ist, glaube ich, ein Restaurant drin oder so, weiß ich gar nicht.
Schimmis Pub? Wie Schimanski?
Ja. Mit Y. Schimi. Und ich weiß nicht, die Veranstaltung hieß Kill the Rabbit. Das war irgendwas an Ostern.
Das klingt
nach. Und du hast vielleicht sogar recht, das kann sogar sein, dass ich mich falsch an The Bonnie Situation erinnere, dass The Bonnie Situation eigentlich so eine Stage
war. Das kann gut sein, ja. Ich kann da keine hundertprozentige Aussage zu treffen, aber Fakt ist, wir haben da auf jeden Fall ein, zwei Mal gespielt und mal mit Synastasia und mal mit der Bonnie Situation oder auch zusammen. Also ich will mich da nicht.
Und dann hat er, glaube ich, die Konzession verloren. Ja. Dann gab es den Laden auch bei
ihm. Das klingt immer mehr nach einem Abend, an dem Strata dabei gewesen sein kann. Da gehe ich jetzt mal ganz fest von aus, einfach an der Stelle. Ah, liebe Grüße gehen raus. Ja, ey Chris, total schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. War ein total schönes Gespräch. Ich bedanke mich für deine Ehrlichkeit, offenen Worte und schicke ganz viele Herzen rüber. Ich wünsche euch, Leute da draußen, kauft diese scheiß Platte. Ja, also von 20 auf 1 ist ein bisschen hart, aber einstellig kriegen wir da wohl hin, oder?
Ja, wäre natürlich schön, ja. Ja, vielen Dank, Jungs. Hey, hat mich auch mega gefreut. Ey, ich könnte Stunden mit euch weiterquasseln. Also von daher irgendwie total schön mit euch einfach mal so ein bisschen.
Wir müssen mal so einen zweiten Teil machen mit irgendwie so einem allgemeineren Thema, wo wir mal so Metal-Fachwissen machen. Oder du wärst ja auch super für so ein Metal-Quiz.
Ja, klar.
In Wahrheit.
Das stimmt. Ich bin immer dabei, wenn ihr mich brauchen könnt, sagt Bescheid irgendwie. Also,
das schreiben wir uns mal in
den Dann haben wir schriftlich jetzt, alles klar. Ja.
Und da würde ich jetzt noch den Leuten da draußen, würde ich jetzt noch mottomäßig zu diesem Wiedersehen und aber auch sehr heißen Abend, würde ich jetzt noch empfehlen vom neuen Album City Heat zum einen und natürlich They Don't Die.
Yes,
ja.
Man wird sie einfach nicht los.
Ja, ich schließe mich dem einfach an. So, jetzt gehen wir aber in Urlaub, Stefan. Ne?
Habt ihr euch
und mal gucken, wie lange.
Wir gucken, wie lange wir das ohne gegenseitig aushalten. Und ich sage nochmal vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Stefan.
Ich bedanke
mich auch herzlich. Vielen Dank, Leute. War super geil. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auch wieder nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Dr. Stefan sagen hören wollen, er hat sich versprochen. Tschüss.
Tschüss.